Und das mit den Titeln, das steht hinten an. Wir wollen eine Spielweise manifestieren, wir wollen eine Spielweise pflegen, die uns wieder das Gefühl geben lässt, dass wir jedes Spiel unter Kontrolle haben. Und das wird uns Punkte bringen und die Punkte bringen uns Titel.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Die Themen prasseln nur so von der Decke, die Auslosung des neuen Champions-League-Formats, das Ende der Transferphase und natürlich auch der Auftakt der Bundesliga. Es gibt genügend zu besprechen und da der neue Modus der Champions League bestimmt noch einige Fragen aufwirft, dazu wir heute natürlich zum Ende der Transferperiode auch nochmal Personalien wie Jonathan Tah, Kingsley Coman besprechen wollen, freue ich mich, wie gewohnt an meiner Seite Stefan Kumberger begrüßen zu dürfen. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Jetzt habe ich diesmal gar nicht erwähnt, dass unser Sport ein Chefreporter ist. Zum ersten Mal, ja, das ist mir durchgerutscht.
Das wissen ja die Leute.
Das ist ja klar.
Also wer sonst sagt denn Hallo Bjarne, hallo da draußen?
Stimmt, das haben wir eigentlich beim ersten Mal immer nur aufgenommen und spielen es immer wieder ein, immer wieder neu, das sagst du gar nicht mehr.
Das ist doch gar nicht wahr. Alles immer frisch aus dem Mikro raus.
Sehr gut. Kumbi, ich habe es eben schon erwähnt, wir wissen jetzt, gegen wen die Bayern in der Champions League Gruppenphase, wenn man sie so noch nennen kann, spielen. Wir wollen gleich natürlich auf die Gegner schauen und auf die Paarungen allgemein. Wer könnte den Bayern so gefährlich werden? Und natürlich auch den neuen Modus nochmal versuchen zu erklären. Ich habe da das Gefühl, der ein oder andere hat da vielleicht noch ein paar Fragezeichen draußen. Bei uns in der Redaktion sah es heute Morgen auch noch ähnlich aus. Da waren auch noch ein paar Fragezeichen über den Köpfen drüber. Die Anfangsfrage aber, jetzt hast du die Gegner gesehen. Welcher Gegner ist denn so der dir sofort ins Auge gesprungen ist? Oder auch welche Auswärtsreise ist dir sofort ins Auge gesprungen?
Also mir ist ins Auge gesprungen, dass die Bayern vor keinem Gegner Angst haben müssen. Ich meine, PSG ist durch den Abgang von Mbappé nicht besser geworden. Barcelona muss sich erst noch finden und die Bayern haben gegen Barcelona in der letzten Zeit doch immer relativ gut ausgesehen. Auch wenn da einiges an Fachpersonal mittlerweile tätig ist, das wir auch aus München kennen. Du weißt, ich schaue immer gern auf die Auswärtsreisen und ich mag es gern ein bisschen bunter. Deswegen ist es schon so, dass Rotterdam eine Reise wert sein wird, auch zu Aston Villa, glaube ich, könnte eine schöne Reise werden. Achtung, liebe Bayern-Fans, es geht leider aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges nicht nach Donetsk, sondern Schachtar spielt in Gelsenkirchen. Das heißt, es ist auch eine gut zu bewältigende Reise, wenn die Deutsche Bahn mithält. Also ich glaube, die Bayern-Fans haben es ganz gut erwischt mit diesen Losen.
Ich wollte gerade sagen, De Kolb in Rotterdam, glaube ich. Warst du schon mal da?
Nein, noch nicht. Ich war in Eindhoven, ich war in Amsterdam, aber noch nicht in Rotterdam.
Also wie gesagt, ist ja vieles Positives, was man über die Stimmung dort hört. Eine ganz große Schüssel sozusagen, ein großes Rund.
Ja, und soweit ich weiß, die Fans von Feyenoord sind nicht mehr ganz so schlagkräftig, wie es noch in den 80ern und 90ern war. Von
Schön
dem
gesagt.
Her kann das eine gute Auswärtsreise werden, ja.
Sehr gut, dann lass uns doch jetzt mal zusammen versuchen, in unserer ersten Rubrik, wie gesagt, nicht nur die Auswärtsreisen einzuordnen, sondern den Modus allgemein, damit die Leute da draußen auch so ein bisschen Überblick haben, okay, warum sind es denn jetzt plötzlich 8 Gegner, warum 4 Auswärtsreisen, warum 4 Heimspiele, was ist da alles dahinter? Wie gesagt, das jetzt alles in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, du warst eben schon fast drauf und dran, mir was sagen zu wollen. Also dementsprechend will ich dich gar nicht aufhalten. Sag doch mal direkt, was sprang dir in den Kopf?
Es klang jetzt schon so ein bisschen nach Reisepodcast, als würden wir jetzt hier so Tipps geben, wie man am besten nach Rotterdam kommt und wo man dann am besten feiert. Das konnte ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht herausfinden. Da ist es ja noch ein bisschen hin. Aber lass uns über das Sportliche sprechen und lass uns vor allem auch über den Modus sprechen.
Ich wollte gerade sagen, denn der Modus ist neu. Also es sind jetzt statt 32 Teams, 36 Teams diesmal dabei. Und wie gesagt, diese klassische Gruppenphase, 8 Gruppen, A4 Mannschaften, du spielst gegen jeden zweimal, einmal zu Hause, einmal auswärts, ist Geschichte. Sondern es ist jetzt eine große 36er-Liga, in der sozusagen jeder gegen jeden spielen könnte. Man hat jetzt heute oder beziehungsweise am Donnerstag dann 8 Teams zugelost bekommen. Wie gesagt, die 8 Teams der Bayern, ich lese sie nur mal ganz kurz vor, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Paris Saint-Germain, der FC Barcelona ist dabei, Benfica Lissabon, Donetsk, wie eben schon angedeutet, Dynamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Bratislava und halt Aston Villa. Wie bewertest du diesen neuen Modus erstmal, dass du sagst, es sind jetzt 2 Spiele mehr, du hast früher 6 in der Gruppenphase gehabt, jetzt hast du halt 8 in diesem Ligensystem. Sagt dir das zu? Ist das für dich zu viel? Wie denkst du darüber?
Ja, man nennt es ja auch das Schweizer System. Ursprünglich, habe ich gelernt, kommt das ja aus dem Schach, wo man eigentlich den Anspruch hat, jeder spielt gegen jeden, aber das ist natürlich aufgrund der Teilnehmerzahl 36 Mannschaften ist das gar nicht möglich und deswegen lässt man den Computer entscheiden, gegen wen man da spielt. Grundsätzlich, ich bin neugierig, ich freue mich ehrlicherweise drauf, ich gebe der ganzen Sache eine Chance, weil es ist schon so, dass im alten Modus das oft so war, es war nicht vorhersehbar, aber es war klar, die Bayern sind Favorit, dann gibt es einen, der gegen sie anstinken kann, ein dritter Gegner, da muss man vorsichtig sein. Und gegen den vierten Gegner spielt man dann meistens um 18 Uhr, weil es das unwichtige Spiel ist, nicht so interessant fürs Fernsehen und so weiter. Ja. Das war irgendwie vorhersehbar. Also ich gebe dem Modus eine Chance. Wer hätte gedacht, dass man gleich in dieser, nennen wir es mal, Liga-Phase oder in dieser Vorrunde dann schon gleich auf Barcelona und auf Paris trifft. Das sind ja doch Spiele, da hat man gern mal bis Februar oder bis März warten müssen,
ja,
dass man solche Gegner bekommt. Ich tue mir halt schwer mit der Sache, wie dieser Modus geboren wurde, was der Geburtsfehler ist, warum das überhaupt so weit gekommen ist. Das sind schon Sachen, die man im modernen Fußball noch hinterfragen muss.
Es soll ja, wie du es eben schon angesprochen hast, der Sinn und Zweck des Ganzen sein, dass halt eben schon früher diese Top-Spiele kommen, auf die man immer, ja, die Fans eigentlich sozusagen da draußen immer warten, dass halt, wie du es auch angedeutet hast, nicht der Fall ist, dass man am fünften Gruppenspiel da schon wusste, die Bayern sind eigentlich schon durch, die brauchen noch einen Punkt zum Beispiel, oder die können jetzt eigentlich sozusagen mit der zweiten Mannschaft da auflaufen, das ist relativ egal. Es ist jetzt so bei diesen 36 Teams, die ersten acht, also wie gesagt, es ist eine große Liga. So, du kommst weiterhin drei Punkte für einen Sieg, ein Unentschieden bringt einen Punkt, daran hat sich nichts verändert. Die ersten acht dieser Liga sind automatisch im Viertelfinale. Bin ich jetzt gerade blöd? Nein, im Viertelfinale. Im Achtelfinale.
Achtelfinale.
Im Achtelfinale, genau. Die nächsten acht sozusagen sind die Top-Gesetzten in einer Playoff-Runde gegen die darauf folgenden acht sozusagen, die dann nochmal jeweils, wo es ein Playoff-Spiel gibt, Hin- und Rückspiel, damit dann sozusagen die anderen acht Mannschaften des Achtelfinals ausgelotet werden und da ausgespielt werden. Soweit so richtig.
Richtig.
Die restlichen Mannschaften sind raus. Es gibt auch keinen Gang mehr in die Europa League.
Das finde ich zum Beispiel gut. Ich finde es gut, dass es keine Absteiger mehr gibt. Ja. Champions League aufgepumpte Teams, die dann als Dritter in der Gruppenphase absteigen in die Europa League und dann da alles kaputt schießen.
Ich wollte gerade sagen.
Das finde ich gut, dass jeder europäische Wettbewerb da für sich steht. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Modus, der die starken Mannschaften, ja, ihnen Vorteile verschafft, ihnen noch mehr Möglichkeiten gibt, fest zu planen, fest weiterzukommen, auch wie die Töpfe zustande gekommen ist mit Koeffizienten, dass dann Borussia Dortmund noch nachgerutscht ist.
Ja.
Das sind alles so Dinge, die ich schon kritisch sehe und wo ich schon sagen muss, dass die UEFA sich da einfach von den großen Clubs auch erpressen hat lassen.
Aber das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das für große Mannschaften wie die Bayern eben eher mehr Fluch oder Segen ist. Natürlich ist es so, bei jetzt 36 Teams und davon und den ersten acht wärst du sofort weiter und die anderen 16 Mannschaften, also 24 Mannschaften haben zumindest die Chance, ins Achtelfinale zu kommen, ist natürlich an sich erstmal ein Vorteil. Der Nachteil ist ja aber, wenn du früher wusstest, du, wenn du Gruppenerster oder Gruppenzweiter wirst, ist egal, was da sonst noch in irgendwelchen anderen Mannschaften passiert, du bist im Achtelfinale. Wenn du jetzt nicht unter diese ersten acht kommst, weil du halt eben mal gegen Paris und Barcelona vielleicht mal einmal verlierst oder mal ein Unentschieden spielst und andere Mannschaften da durchrauschen durch ihre jeweiligen Partien, es gibt ja keine Gruppen mehr, und du in diesen Playoff-Modus musst, hast du halt auch da vielleicht den Vorteil, ein Team zu bekommen, was du schlagen kannst, aber halt auch sofort diesen Druck drauf.
Ja, aber du wirst Neunter und spielst dann gegen den 24. Da ist ja dann auch schon mal eine gewisse Lücke, die da auftritt und so weiter. Es ist grundsätzlich vieles darauf ausgelegt, dass die Großen weiterkommen, dass die Großen weiter reicher werden etc. Also ich bin jetzt kein Kommunist, aber wie das Ganze zustande gekommen ist, muss man schon hinterfragen und da hat sich die UEFA schon erpressen lassen, weil die Champions League ist ja damals geboren worden, weil die großen Clubs vor 35 Jahren schon gesagt haben, wir wollen mehr Geld verdienen, sonst gründen wir eine Superliga. Weil, du erinnerst dich nicht mehr, ich auch kaum noch, der Europapokal der Landesmeister war ja sofort K.O.-System.
Ja.
So, und dann bist du als Bayern vielleicht nach Belgrad gefahren oder nach Prag und hast mal einen schlechten Tag gehabt und beim Rückspiel war es auch nicht gut und dann bist du halt raus gewesen.
Ja.
Hast zwei Europapokalspiele gehabt und fertig. Dann hat man die Champions League erfunden, dann hat man eben sechs garantierte Spiele gehabt. Und dann wurde noch die Zwischenrunde eingeführt und hat man gemerkt, ja hoppla, wenn die Bayern mal nicht Erster werden oder wenn Real Madrid nicht Erster wird, sondern nur Zweiter, dann sind sie im UEFA Cup und dann müssen sie sich irgendwie retten. Ah, machen wir doch eine Qualifikationsrunde und so weiter. Also, und jetzt eben das mit dem Koeffizienten, dass Dortmund jetzt dabei ist, das sind alles so Punkte, die sind nur darauf ausgerichtet, wir wollen die Großen retten, wir wollen ihnen Planungssicherheit geben. Es soll ja nicht ein Jahr entstehen, wo ein dicker Fisch aus dem europäischen Fußball mal nicht in der Champions League dabei ist und der Modus selbst pflegt dann auch noch die großen Teams, also das ist schon zu hinterfragen. Klar, die UEFA sagt, noch mehr Fußball, noch mehr Spiele und so weiter.
Klar.
Dass die Argumentationslinie so verläuft,
die ist ja immer, ist ja bei der Club-WM genau das Gleiche. Ist ja auch, oh, toll, super, das wäre ein freier Sommer gewesen und da knallen wir euch ein Turnier rein, könnt ihr 4 Wochen wieder Fußball gucken.
Genau, die Welt richtig. Das nutzt sich meines Erachtens irgendwann mal alles ab. Aber ich will jetzt nicht hier weiter ranten und rumschimpfen.
Nein, das kannst du ja gerne machen. Also ist ja deine Ansicht, ist ja in Ordnung.
Ja, also wie das Ganze zustande gekommen ist, interessanterweise gab es ja so einen Promo-Clip, wo eigentlich Gigi Buffon die neue Champions League vorstellen soll und dann kriegt das aber nicht hin. Und UEFA-Präsident Seferin ist dann da und dann macht das Ibrahimovic. Und Ibrahimovic emotional Zlatan und sagt dann hier, mehr Fußball, mehr Spiele. Das ist eine wahre Super. Und dann wird er unterbrochen von Seferin, damit er nicht Super League sagt, sondern und dann sagt Seferin zu ihm in diesem gestellten Promo-Clip, gut produziert. Sei still, Zlatan, ich habe dir gesagt, dazu wird es nie kommen.
Ja.
Also Zlatan kommt gar nicht dazu, das Wort Super League zu sagen. Das ist selbstironisch von der UEFA, aber es zeigt natürlich schon, warum wir hier einen neuen Modus bekommen haben. Ja. Eben weil die dicken Fische Druck gemacht haben und gesagt haben, wir wollen noch mehr spielen und wir wollen garantierte Topspiele.
Ich wollte sagen, ich glaube, es war eher, wir wollen garantierte Topspiele und nicht, wir wollen noch mehr spielen, weil das ist ja zumindest aus der, von der Spielerseite her, okay, vielleicht von Vereinsseite immer, kann es was anderes sein, weil da mehr der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht, von Spielerseite ja schon jetzt vermehrt in den letzten Jahren immer wieder angeprangert worden. Das Fass ist nicht nur voll, es ist eigentlich schon übergelaufen.
Ja, aber die Diskussion ist 10 Jahre alt. Also ich kann mich erinnern an einen Beitrag bei Sport 1, da wurde Jürgen Klopp als Dortmunder Trainer gefragt und Pep Guardiola als Bayern Trainer. Und Pep Guardiola hat damals gesagt, we kill to the players. Und Jürgen Klopp hat gesagt, ja, das ist ja klar, das ist alles viel zu viel ist, aber
was ist halt machen? So.
Und damals dachte man ja, Michel Platini, ist UEFA-Präsident, der hat selber Fußball gespielt, der weiß, wie schlimm die Belastung ist. Und da hat Jürgen Klopp übrigens gesagt, Fußballer vergessen nichts so schnell wie die eigene Belastung. Von dem her, das wird noch weitergehen mit den vielen, vielen Spielen. Und Joshua Kimmich ist ja zum Beispiel einer, wenn ich jetzt hier ins Plaudern komme, hat den Herzogenaurach angesprochen auf die vielen Spiele gesagt, naja, ich spiele lieber, als dass ich trainiere. Von dem her, es gibt durchaus Spieler, die sagen, noch mehr, her damit.
Dann lass uns doch mal schauen, was denn dieser neue Modus gebracht hat an Spielen. Wir haben eben schon die Gegner ganz kurz besprochen.
Müssen wir jetzt einzeln durchgehen?
Nein, das einzeln nicht, aber ich würde schon nochmal ganz kurz, also es ist so, nochmal für alle, du hast 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele. Ne? Die Bayern spielen zu Hause gegen Paris, gegen Benfica Lissabon, gegen Dinamo Zagreb und halt gegen Bratislava. Dann jeweils, wie gesagt, die Auswärtsreise nach Barcelona, nach Rotterdam, nach Birmingham zu Aston Villa und halt auch auf Schalke, nach Gelsenkirchen sozusagen, gegen Donetsk, was Kumbi eben schon angedeutet hat. Was sagst du, was sollte das Ziel der Bayern sein? Paris nicht mehr so stark, du hast es eben schon angedeutet, wie es in der Mbappé-Zeit war, auch Barcelona im Umbruch, sehr viele junge Spieler mit Olmo, Lamine Yamal, mit dem Lewandowski, den man ja sehr gut in München kennt, trotzdem noch Leute, die definitiv gefährlich werden können. Was ist so der stärkste Gegner, beziehungsweise müssen die Bayern da Angst haben vor irgendjemandem?
Also grundsätzlich finde ich, dass du als Bayern München bei allen Spielen Favorit bist.
Ja.
Favorit oder leichter Favorit. Schwer wird es gegen Barca, schwer einzuschätzen und es ist auswärts. Gegen Benfica haben sie Glück, dass es nicht auswärts ist.
Ja, unangenehm da immer.
Ich war zweimal bei Benfica im Stadion, als die Bayern da waren. Das ist wirklich unangenehm, da wackelt die Wand. Also da können sie froh sein, dass das ein Heimspiel ist, aber grundsätzlich dürfte es für den FC Bayern und seine Ansprüche kein Problem sein, unter die ersten 8 zu kommen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie gesagt, sollte schon das Ziel sein.
Das sollte das Ziel sein und damit hältst du ja die Belastung.
Ja, klar. Erst 2 Spiele weniger, die dann nächstes Jahr nicht mit den Playoffs kommen.
Genau.
Ne? Also sondern kannst ganz in Ruhe dann die Playoffs angucken und schauen, alles klar, wer wäre denn der mögliche Gegner im Achtelfinale und so weiter und so fort.
Genau. Also ich möchte jetzt hier nicht so oberbayerisch breitbeinig daherkommen, aber grundsätzlich als Bayern München musst du schon den Anspruch haben, dass du mindestens Achter wirst in dieser Ligaphase.
Ganz kurz, lassen Sie noch eine Frage zu Barcelona an sich. Wiedersehen natürlich damit Hansi Flick. Mit Lewandowski gab es das Wiedersehen ja schon. Der war schon in der letzten Gruppenphase sozusagen schon einmal zu Gast mit Barca. Aber Hansi Flick dann jetzt, der neue Trainer dort ist, der gut gestartet ist in die Saison mit Barcelona, trotz einiger personeller Probleme und die bekannten wirtschaftlichen Probleme vom FC Barcelona. Olmo konnte nicht sofort registriert werden, Gündogan musste gehen dafür und so weiter und so fort. Wie besonders wird das, dann ja wieder auf Hansi Flick zu treffen?
Ja, also sie spielen ja in Barcelona, deswegen wird es sich darauf beschränken, dass man sich halt nette Worte sagt und sich freundlich begrüßt etc. und die eine Umarmung hier und da mal abklatschen etc. Ich kann mir vorstellen, wenn Hansi Flick nach München gekommen wäre, dann glaube ich, hätte man schon so ein bisschen so einen Blumenstrauß ausgepackt und nochmal so eine kleine Hallo, schön, dass du da bist. Da wäre vielleicht ein kleiner Zirkus aufgezogen worden. Mhm. Aber so, glaube ich, man muss natürlich auch feststellen, so viele übrig gebliebene aus der Zeit von 2020 sind es gar nicht mehr beim FC Bayern.
Sind sie in der Bossebene, ja.
Also vor allem in der oberen Etage. Also Hasan Salihamidžić ist nicht mehr da, dafür ist Max Eberl da, Christoph Freund und so weiter. Man kennt und schätzt sich, aber ich glaube, solche Wiedersehen-Themen, das ist mehr so medial und für Fans.
Dann lass uns einen Strich drunter machen mit der letzten Frage. Eigentlich nur, jetzt hast du es schon angesprochen, okay, das Ziel in die Top 8 zu kommen. Wir haben es jetzt hier auch schon ein paar Mal gesagt, das ist, glaube ich, da draußen noch allen bewusst, wo das Finale nächstes Jahr am 31. Mai, wenn ich richtig informiert bin, stattfindet, und zwar halt in München, weil wir jetzt die Überleitung zum Transferthema so ein bisschen schaffen wollen. Sind die Bayern deiner Meinung nach so aufgestellt, dass nicht nur das Ziel sein kann, unter die Top 8 nach der Gruppenphase zu kommen, sondern halt auch genau dort nächstes Jahr daran teilzunehmen?
Max Eberl hat die Linie vorgegeben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann kann man sich ausrechnen, was da für Titel rauskommen sollen. Also als Ziel musst du die Champions League ausgeben, weil du eben der FC Bayern München bist. Aber realistisch, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Viertelfinale ist Pflicht und Halbfinale wäre schön. Aber die Bayern in der aktuellen Verfassung, soweit man das jetzt schon beurteilen kann, nach dem Spiel gegen Wolfsburg und gegen Ulm, ich würde jetzt nicht viel Geld drauf wetten, dass die Bayern den Champions League-Sieg holen.
Wir sind noch sehr früh in der Saison. Thomas Müller hat sich auch zum Thema Titel geäußert. Jetzt nicht nur auf die Champions League bezogen, sondern allgemein auf Titel im kommenden Jahr. Da wollen wir ganz kurz reinhören, was er dazu gesagt hat.
Und das mit den Titeln, das steht hinten an. Wir wollen eine Spielweise manifestieren. Wir wollen eine Spielweise pflegen, die uns wieder das Gefühl geben lässt, dass wir jedes Spiel unter Kontrolle haben. Und das wird uns Punkte bringen und die Punkte bringen uns Titel. Wir denken nicht an Titel zuerst, sondern wir denken an den Weg, was ist der Weg, der uns erfolgreich macht?
Also Thomas Müller sagt, wir denken nicht an Titel, sondern es geht darum, wieder eine Spielweise zu manifestieren, die uns das Gefühl gibt, wieder jedes Spiel unter Kontrolle zu haben. Mhm. Und dann siehst du mal, dass die Bayern schon in der Hinsicht schon kleinere Brötchen backen, weil die Automatismen, dieses Überlegenheitsgefühl, dieses Gefühl von Kontrolle haben sie in der vergangenen Saison verloren. Und da müssen sie erst wieder hin und wenn sie das Gefühl von Kontrolle haben, dann können sie wieder an Titel denken. Es war früher anders. Früher war klar, wir kontrollieren alle Gegner, wir haben die Fähigkeit dazu, alle Gegner zu kontrollieren und das werden wir auch tun. Deswegen denken wir schon an Titeln. Also die Aussage von Thomas Müller, die ist schon interessant und zeigt, in welcher Phase sich der FC Bayern, in welcher schwierigen Phase sich der FC Bayern derzeit befindet und dass man an Titel jetzt noch gar nicht so denkt, sondern dass es jetzt wirklich darum geht, erstmal in die Spur zu kommen.
Ja, dass es nicht nur einen Umbruch auf dem Platz, neben dem Platz gibt, sondern halt auch ein bisschen von dieser Denkweise. Also wie gesagt, trotzdem will Thomas Müller alles erreichen am Ende des Tages. Also das wissen wir beide, das wisst ihr da draußen, glaube ich, alle auch. Und er sagt ja auch, wie gesagt, danach kann man, wenn man die Spielweise wieder angepasst hat, dann kann man gerne über Titel nachdenken, weil das folgt dann sozusagen auf die Spielweise. Aber es ist ja schon interessant, dass jetzt diese letzten ein, zwei Jahre und diese ja ständigen Auf und Abs auch in Spielphasen, du führst irgendwo, liegst wieder zurück, am Ende der Folge werden wir auch nochmal über Wolfsburg ja sprechen, ne, musst dich dann wieder hart rankämpfen, manchmal schaffst du es, manchmal nicht, schon was gemacht hat, auch mit dem Selbstverständnis des FC Bayern. Du bist immer noch stark, du bist sehr gut besetzt, du gehörst zu den wirtschaftlich reichsten Mannschaften, reichsten Vereinen der Welt und trotzdem bist du nicht mehr dieses Selbstverständnis, ja, wir kommen jetzt hier hin, das ist unsere Saison, das sind unsere Titel.
Ja, die Selbstverständlichkeit fehlt und man müsste sich jetzt mal die Mühe geben und Thomas Müller in den letzten 10, 12 Jahren auspacken, wie der vorher diese ewige und klassische Frage nach den Titeln beantwortet hat. Also so zurückhaltend und analytisch, glaube ich, hat er da früher nicht geantwortet. Also ich mag mich täuschen.
Vielleicht ein neues Understatement aber, da rein, weil das kann ja auch manchmal gut tun. Also eine große Schnauze tut halt auch weh, wenn du dann groß hinfällst. Ja. Ne? Dementsprechend.
Also früher ist die Frage nach den Titeln, nach den Saisonzielen immer so beantwortet worden: Meisterschaft ist Pflicht, das ist unser Brot- und Buttergeschäft, der Pokal, wir lieben es, nach Berlin zu fahren und in der Champions League gilt es, so weit wie möglich zu kommen, möglichst ins Halbfinale und darüber hinaus. Das war so die bayerische Standardantwort im August auf irgendwelche Saisonziele. Und dass da Thomas Müller so ein paar Kurven dreht, finde ich sehr, sehr gut. Und es ist genau richtig analysiert. Die Bayern sind nicht in der Phase und in der Verfassung, sofort nach Titeln zu schnippen, sondern jetzt geht es erstmal darum, sich in Shape zu bringen, spielerisch, taktisch, mental, um dann überhaupt um Titel spielen zu können.
Mit welchem Kader sie das machen wollen, sich in Shape zu bringen sozusagen und die Spielweise neu zu deklarieren, neu aufzuarbeiten, das wollen wir jetzt besprechen und zwar in unserer zweiten Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Jetzt befinden wir uns, Kumbi, unmittelbar vor Ende des Transferfensters. Also wenn manche Menschen sich das vielleicht am Samstag, Sonntag erst diese Folge anhören, dann ist das Transferfenster schon geschlossen. Freitag 20 Uhr in Deutschland ist sozusagen Abgabefrist. Bis dahin und danach geht nichts mehr. In ein, zwei anderen Ländern geht danach noch etwas. Aber ich sag mal, in den großen europäischen Top-Ligen ist Freitagabend dann irgendwann Schicht im Schacht. Jetzt gab es die letzten Tage nochmal ein paar Gerüchte, zum Beispiel rund um Jonathan Tah, dass der vielleicht doch noch nach München kommen könnte. Der Berater, Pinit Zahavi, man kennt ihn ganz gut in München, unter anderem durch Robert Lewandowski, war jetzt nochmal sehr forsch.
Durch Uli Hoeneß kennt man ihn.
Uli Hoeneß auch sehr gut, weil Uli da drauf geantwortet hat, damals auf den eben angesprochenen Pinit Zahavi. Der war nochmal wieder ein bisschen, der ist nicht wortkarg, der Junge, sondern der erzählt ganz gerne was. Und der war so nach dem Motto, ja Mensch, Jonathan Tah, der wollte eigentlich schon ganz gern weg. Und das weiß auch jeder hier die ganze Zeit und alle Angebote wurden halt immer abgelehnt. Und er hatte nochmal zumindest versucht, Barcelona war ja auch mit dem Gespräch, jetzt ihn unterzubringen. Wie ist denn da dein Stand zu dem Thema?
Grundsätzlich gesagt ist Pinit Zahavi natürlich ein Berater, den du dir holst oder den du dir dazu holst zu deinem grundsätzlichen Berater, wenn es darum geht, die Brechstange auszupacken und einen Wechsel zu forcieren. Also das, glaube ich, ist in der Branche bekannt, wenn Pinit Zahavi irgendwo auftaucht, dann geht es ans Eingemachte und der macht da keine Gefangenen. Von dem her sind die Leverkusener schon gewarnt gewesen. Mhm. Die Kollegen von Bild berichten ja aktuell, dass Jonathan Tah der Wechsel verboten worden ist durch Leverkusen. Und die haben auch berichtet, dass die Leverkusener auf diese Zahavi-Ansage reagiert haben, indem sie gesagt haben, okay, wenn der unbedingt gehen will, dann wollen wir aber 30 Millionen. Mhm. Und da war für mich klar, dass die Bayern raus sind, zumindest was diesen Sommer betrifft, denn die Bayern sind nicht bereit, 30 Millionen zu bezahlen. Egal, ob noch was bei Kingsley Coman passiert oder nicht, da geht es ums Prinzip, da geht es auch darum, dass man nicht wochenlang diskutieren und verhandeln kann und immer nur 20 Millionen bieten und dann, wenn es knapp wird, so kurz vor Schluss dann nochmal 10 Millionen auspacken. Mhm. Das hätte auch doof ausgesehen. Also ausschließen kann man natürlich in diesem verrückten Transferfenster und in dieser verrückten Transferwelt. Wir hatten ja Max Eberl, der uns davon erzählt hat. Auf der Korea-Reise kann man nichts mehr. Aber da geht es auch um die Ehre, dass man sich nicht da von Leverkusen so unter Druck setzen lässt und dann einfach den Geldbeutel aufmacht und hier, shut up, take my money. Sondern da sind die Bayern nicht dazu bereit, so viel Geld auszugeben für Jonathan Tah. Und so wie es aussieht, wenn man den Berichten da aus Leverkusen eben glauben darf von Bild, dann wird Jonathan Tah auch in der kommenden Saison ein Leverkusener sein.
Und das, obwohl sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, 2025, was halt das große Druckmittel von Pinit Zahavi sozusagen war. Mensch, ist ein so ein verdienter Spieler, ist ja mittlerweile auch seit 8, 9 Jahren in Leverkusen. Den will man doch eigentlich nicht umsonst dann nächstes Jahr irgendwie verschenken, dann im besten Fußballeralter, der ist jetzt 28, nächstes Jahr dann 29. Komm, Freunde, dann lasst uns doch irgendwie eine Lösung finden. Aber so fair muss man ja auch sein. Also nochmal für alle kurz die Einordnung, wir nehmen hier noch auf, da läuft das Transferfenster gerade noch. Ne? Also es gibt noch ein paar Stunden to go, viele sind es nicht mehr, aber ein paar Stunden sind noch. Du hast es eben angedeutet, verrückte Sachen haben wir schon alle erlebt. letztes Jahr alleine schon mit Palinha den Deal, der dann kurz vor Schluss, hätten wir da den Podcast aufgenommen, an dem Morgen hätten wir, glaube ich, gesagt, heute Abend haben wir einen neuen Spieler und
die Bayern. Hätten wir ein Problem gehabt.
Dann hätten wir das Ganze nochmal neu aufnehmen müssen. Also dementsprechend ist alles möglich und trotzdem kann ich es auch irgendwo verstehen. Du hast es eben angesprochen, dass man es von der Bayern-Seite verstehen kann mit, wir holen jetzt hier nicht plötzlich nochmal 10 Millionen aus dem Hut. Leverkusens Stelle kann ich es aber auch verstehen. Du hast jetzt den ganzen Sommer drüber verhandelt, es hat nicht geklappt. Jetzt einen Tag oder 10, 15 Stunden vor Ende des Transferfensters deinen mitwichtigsten Verteidiger abzugeben, kaum noch mit Chance darauf zu reagieren, machst du halt auch nicht. Und dann noch an den direkten Konkurrenten in dem Sinne.
Ja, also alle Seiten haben ihre Argumente. Ich finde es immer schade, wenn das dann immer so auf Spitze auf Knopf zulaufen muss, weil das hätte man alles auch früher irgendwie klären können. Ist immer ungut für alle Beteiligten, aber was ich dir sagen kann, ist, dass die Bayern sich nicht an der Nase herumführen lassen und nur weil den Druck, den Sahavi an Leverkusen richtet und Leverkusen versucht, den Druck an den Markt weiterzugeben, das ist ja nichts anderes, müssen die Bayern ja nicht springen.
Hundertprozentig nicht.
Also ich finde, so eine öffentliche Ansage von Pini Sahavi, das ist ja auch kein Ausdruck von Stärke, sondern das ist ja natürlich...
Das ist ein bisschen Verzweiflung auch irgendwo dabei.
Das ist eine Verzweiflungstat, auch in gewisser Weise. Er selbst würde das jetzt wahrscheinlich negieren und würde sagen, nee, überhaupt kein Ausdruck von Schwäche, aber es ist eine kleine Verzweiflungstat von Sahavi, der da enorm, das ist ja das Letzte, was du machen kannst, dass du öffentlich so Gas gibst und Leverkusen reagiert darauf und versucht, den Druck irgendwie abzugeben, bevor sie selbst platzen, sagen sie, okay, jetzt, er darf gehen, aber dann 30 Millionen. So, und dann hast du aber Leute wie die Bayern, die seit Wochen sagen, 30 Millionen zahlen wir nicht.
Ja, und jetzt kommen wir jetzt zum Thema, Kumi. Das ist für mich, dass sie es jetzt nicht mehr machen, verstehe ich. Okay. Aber wir haben es ja nicht nur in dieser Folge besprochen, sondern jetzt eigentlich schon wieder seit anderthalb Monaten in jeder Folge, die wir beide machen, geht es um Jonathan Tah und den Stand. Und die 30 Millionen sind auch uns allen schon vor 6 Wochen bekannt gewesen. Und vor allem vor 6 Wochen war auch bekannt, es muss erst jemand dafür gehen. So, das war damals nicht der Fall. Dann ist Matthijs de Ligt gegangen für meines Wissens nach deutlich mehr als 30 Millionen Euro. Ja, du hast natürlich nicht nur Jonathan Tah auf der Zugangsseite, da hast du schon ein paar andere Transfers getätigt. Aber es war von vornherein klar, wenn du de Ligt abgibst, dann musst du da eigentlich noch jemanden holen. Du hast mit Hiroki Ito jemanden für die Innenverteidigung geholt, das muss man fairerweise sagen. Der schwebt natürlich ein bisschen unterm Radar jetzt gerade wegen seiner schweren Verletzung, die ihn bis Mitte Oktober wahrscheinlich noch raushält. Aber es war ja ein offenes Geheimnis, du gibst den einen Leader in der Verteidigung ab, um halt Platz für einen neuen zu schaffen. Und den hast du jetzt auch nicht erst seit gestern abgegeben, sondern der spielt mittlerweile schon für Manchester United sein zweites, drittes Spiel. Und trotzdem schaffst du es nicht, es bis zum letzten Tag geklärt zu haben, Leute, wir wollen Jonathan Tah, der ist sich mit uns einig, der will hierher, der hat nur noch ein Jahr Vertrag, lass uns jetzt irgendwie versuchen, von diesen 30 wegzukommen und wenn wir 25 plus Boni machen, irgendein Modell, aber dass wir nicht dazu kommen, am ersten Spieltag mit Kim und Upamecano aufzulaufen, die beide Fehler machen, die absolut passieren können, aber dass wir nach einer Erklärungsnot kommen, weil wir auch keinen anderen mehr haben.
Ja, aber aktuell ist die Lesart der Bayern so, dass man sagt, der Kader kann den Ansprüchen gerecht werden. Kann. Ob es wird, ist das Nächste.
Ja.
Und es wäre natürlich für die Außendarstellung der Bayern nicht schlecht gewesen, wenn Kim und Upamecano in Wolfsburg entsprechend Leistung gebracht hätten, das, was sie können. Aber ich erinnere mich an unsere letzte Folge, als ich gesagt habe, die beiden sind einfach nicht kaltblütig.
Ja.
Und da hat man es gesehen, dass sie eben nicht kaltblütig sind. Und jetzt haben die Bayern natürlich schon die verzwickte Lage. Man will ja nicht öffentlich allzu nervös aussehen, man will aber gleichzeitig schon das Beste für die ganze Saison machen und so weiter. Das ist eine schwierige Gemengenlage. Ich würde mich jetzt da ehrlich gesagt von Leverkusen nicht so nervös machen lassen, sondern draufsetzen, dass Hiroki Ito bald wieder kommt, dass Josip Stanisic wieder kommt, der auch Innenverteidiger spielen kann. Leon Goretzka kann auch in den Verteidiger spielen.
Haben wir das auch nochmal untergebracht?
Haben wir das auch nochmal untergebracht? Also ich fände es ehrlich gesagt ein schwieriges Zeichen ans Business, wenn die Bayern jetzt plötzlich nervös würden. Sondern da würde ich schon das breite bayerische Kreuz auspacken und sagen, das halten wir schon noch aus.
Schon das zweite Mal, dass du heute das breite bayerische Kreuz erwähnst. Das ist
echt?
Schon.
Ja. Nee, breitbeinig war
breitbeinig,
vorher.
Aber
vorher war es breitbeinig, jetzt sind wir
breitbrüstig.
Jetzt sind wir bei der breiten Brust. Also
ist gut.
Bis zum Ende der Folge haben wir einen ganzen Körper zusammen.
Besonders, weil es ja auch noch die Möglichkeit gäbe, zu sagen, wir schauen uns das erste halbe Jahr an, die Hinrunde, wie es läuft, gehen jetzt mal davon aus, wie gesagt, die ganzen Personalien, die zurückkommen, hast du gerade erwähnt, Kim und Upamecano können ja auch andere Spiele spielen, als es jetzt in Wolfsburg der Fall war. Heißt ja nicht, dass die jetzt Woche für Woche da durch die Liga taumeln. Also das ist ja jetzt ja auch ein bisschen zu sehr draufgehauen. Und du guckst es im Winter an, hast dann immer noch, wenn zu dem Zeitpunkt Jonathan Tah noch in Leverkusen unter Vertrag ist, die Möglichkeit zum letzten Mal als Bayern für Leverkusen Geld für ihn zu bekommen, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert.
So, dann bist du nämlich als Bayern München in der Vorhand.
Ja, genau. Und sagst dann, okay, Freunde, jetzt bieten wir nochmal was, also bevor wir uns den vielleicht im Sommer sonst ablösefrei holen. Jetzt reden wir aber lange nicht mehr über 30, jetzt reden wir auch nicht mehr über 20, sondern jetzt reden wir im Winter über 15 als Beispiel.
Ja.
Entweder macht das oder macht es halt nicht.
Ja, sind wir wieder beim Thema Casino. Das würde ich den Bayern total empfehlen. Also ich würde den Bayern, also ich würde als Max Eberl jetzt nicht
Deadline Day Spezial da nochmal.
Ich würde jetzt nicht zu den Leverkusenern sagen, oh, jetzt habt ihr aber Druck vom Berater, oh, jetzt habt ihr aber Druck vom Spieler, jetzt helfen wir euch, wir nehmen euch den Tar ab und die 30 Millionen, die ihr wollt, zahlen wir euch auch noch, weil wir so gute Menschen sind. Sondern ich würde als Max Eberl schon argumentieren, Herr Caro, Herr Rolfes, wir haben hervorragende Innenverteidiger in München. Die sind noch nicht ganz fit, aber die können bald. Wir haben einen Josip Stanisic, der Innenverteidiger spielen kann. Der ist verletzt, aber der kommt bald. Wir haben einen Hiroki Ito, den haben wir geschnappt für Klingelgeld. Interessanterweise, da sage ich Klingelgeld bei Ito.
Ich wollte gerade sagen, weil wir reden da über eine ähnliche Summe, ne?
Also. Wir reden über eine ähnliche Summe, ja. Also den Ito, den haben wir uns geschnappt, da waren alle überrascht in Deutschland. Wir haben also eine gute Innenverteidigung.
Aber ist sie so gut, Kumi? Das ist doch mein Problem. Also ich verstehe komplett deine Argumentation. Ja, aber also ich verstehe, du willst ja gerade die Max-Eberl-Argumentation
genau, machen. Du musst zwischen dem unterscheiden, was ich selber denke.
Aber ja, ich habe gerade deine Stimmveränderung nicht so mitbekommen.
Genau, also ich persönlich denke, dass die Innenverteidigung des FC Bayern München auf die gesamte Saison hinaus nicht geeignet ist, alle Ziele adäquat zu erreichen, weil man Matthijs de Ligt abgegeben hat. Und da denke ich, rein vom Leistungsgedanken her müsste man schon einen Jonathan Tah verpflichten.
Ja.
Wenn ich aber jetzt Max Eberl wäre, dann würde ich nicht Herrn Caro in Leverkusen jetzt irgendwie aus der Patsche helfen, sondern ich würde da schon standhaft bleiben.
Besonders nicht, da sind wir fast schon beim nächsten Thema, nachdem dieser dich vor Wochen noch öffentlich angegriffen hat, mit angegriffen ist fast nur, also Herr Caro, Herrn Eberl, angegriffen fast nur untertrieben, so nach dem Motto, und gesagt hat, mit dem rede ich überhaupt nicht, denn von dem halte ich nichts.
Ja.
Jetzt hast du mir im Vorfeld auf diese Folge gesagt, Mensch, wir müssen da nochmal allgemein, jetzt ist ein halbes Jahr rum, Max Eberl, der eine erste Transferperiode, die jetzt vorbei ist, die er sozusagen mitgestaltet hat. Und jetzt kommt aktuell, nehmen wir das alle so ein bisschen wahr, da kommt nicht nur von den Medien und von Fans mal ein bisschen Gegenwehr, sondern auch aus der Branche selbst kommen Töne. Den von Fernando Korre habe ich gerade angesprochen, Oliver Minzlaff hat sich auch schon mal ein, zwei Mal dazu geäußert, wo man zumindest raushört, so glücklich über den Abgang aus Leipzig ist er auch nicht. Wie bewertest du das? Wie nimmst du das wahr? Warum bekommt Max Eberl gerade so viel Gegenwehr?
Also ich habe ihn auf der letzten Pressekonferenz gefragt, wie das so ist, wenn er auftritt. Ob er irgendwie ein anderes Feedback bekommt als Sportvorstand des FC Bayern, als das früher der Fall war in Gladbach und in Leipzig. Er hat gesagt, nee, also die Gespräche sind gleich, nur das Mediale, das Umfeld, hat er gesagt, drumherum ist lauter, weil es dann heißt, Bayern hat diesen Transferkampf verloren und Bayern hat diesen Transferkampf verloren und so weiter. Und das Interessante ist, ich gehe davon aus, dass er da auf Xavi Simons angespielt hat, wo ja die Leipziger schon sehr, sehr glücklich waren, dass sie den Kampf für sich entschieden haben. Und Oliver Minzlaff hat jetzt beim Sportbild Award zwar gesagt, naja, da ist keine Genugtuung dabei und hat dann aufgezählt, dass er ein gutes Verhältnis hätte zu den Bayern-Bossen, zu Uli Hoeneß, zu Karl-Heinz Rummenigge, zu Jan-Christian Dresen. Max Eberl hat er nicht erwähnt. Und das deckt sich so ein bisschen mit den Eindrücken, die ich so mitbekomme aus der Branche. Aktuell testet man Max Eberl. Das ist ähnlich wie bei einer Bundesregierung, die neu eingesetzt wird. Die wird dann medial auch gern mal getestet von entsprechenden Star-Journalisten und so weiter. Und der Eindruck gibt sich derzeit auch, dass viele in der Branche, in der Bundesliga und auch international Max Eberl testen. Kann man den nervös machen? Lässt sich der nervös machen? Wie sehr lässt er sich nervös machen? Welche Spielchen müssen wir spielen, dass er vielleicht mal aus der Haut fährt und so weiter? Also Max Eberl hat es derzeit nicht leicht. Es ist seine erste Transferperiode mit den Bayern. Es ist mal wahnsinnig viel Druck drauf. Er bekommt auch gewisse Vorgaben vom Aufsichtsrat, wie zum Beispiel sparen bei den Gehältern, erst Geld ausgeben, wenn man es eingenommen hat. Also er ist derzeit nicht zu beneiden, aber es ist schon so, dass die anderen Platzhirsche in der Bundesliga ihn schon ein bisschen so kommen lassen.
Aber womit hat das zu tun? Hat das jetzt nur damit zu tun, dass er jetzt der neue Sportvorstand der Bayern ist und bei Bayern einfach, wie gesagt, die größte Lupe drauf ist? Hat das schon auch mit seiner Vergangenheit jetzt, dem Abschied in Gladbach, dem Abschied in Leipzig zu tun? Also, oder mit der Person Max Eberl? Das ist ja schon, du hast jetzt eben die Transferperiode angesprochen, aber im Endeffekt, er wurde Anfang März vorgestellt. Geht es eigentlich seit seinem ersten Tag so? Er hat natürlich den unglücklichen Start, dass direkt davor Thomas Tuchel damals gefeuert wurde und eigentlich in seiner Antritts-PK nur darum ging, ja, wen holst du denn jetzt eigentlich? So nach dem Motto. Und er seitdem ja aber wirklich medial begleitet wird mit, du hast es eben gesagt, wenn die Transfers nicht klappen, Transferdrama bei den Bayern. So, dann, es gab die berühmt-berüchtigten Trainervarianten A, B, C, D und so weiter. Also eigentlich ist er seit einem halben Jahr nicht nur Druck bei dem drauf, sondern ja wirklich, also mit dem Brennglas.
Ja, also es ist so, Max Eberl wird in der Bundesliga geschätzt, weil man vor allem seine Arbeit in Gladbach sehr, sehr positiv bewertet. Da hat er einen Traditionsklub, der hohe Ansprüche hat, aber nicht die allerhöchsten, mit bescheidenen Mitteln immer wieder nach oben schnuppern lassen und so weiter. Man hat wirklich seriöse, gute Arbeit geleistet. Champions-League-Sieger ist er mit Gladbach nicht geworden, aber das hat ja niemand verlangt. Und jetzt ist es so, dieser hochgeschätzte Max Eberl ist jetzt beim Branchenprimus. Der ist jetzt in München, hat die rote Jacke an mit dem Bayern-Logo drauf, da sind 5 Sterne drüber und so weiter. Und das kitzelt natürlich auch die Konkurrenz. Und dann geht es natürlich auch um Eitelkeiten und dann sagt man, jetzt soll mal der Max zeigen, was er wirklich kann. Und deswegen kommen dann so Aussagen in der Öffentlichkeit raus, wie von Fernando Caro. Und dann gibt es natürlich den Oliver Minzlaff, der natürlich auch schon gesagt hat im Januar bei der Sportbild, ja, die Verpflichtung von Max Eberl damals nach Leipzig, das war auch mein Fehler und so weiter. Also Max Eberl ist schon eine der prominentesten Figuren der Bundesliga und an dem reiben sich natürlich auch die anderen und an dem orientieren sich die anderen. Und viel Feind, viel eher, ich möchte jetzt nicht von Feinden sprechen, ist immer so schwierig, aber ja. Gesunde Konkurrenz und das lässt man dem Gegenüber dann auch spüren. Und dann bläst man halt das Trikot von Xavi Simons ein bisschen größer auf in Leipzig bei der Vorstellung, macht dann ein bisschen mehr auf dicke Hose und zeigt da vielleicht die lange Nase nach München. Das ist alles im Rahmen, aber insgesamt muss man schon feststellen, Max Eberl hat es nicht leicht.
Wie geht er deiner Meinung nach damit um jetzt? Also wie gesagt, jetzt haben wir jetzt inhaltlich über ein paar Sachen gesprochen. Ich hatte es eben schon angedeutet, ein halbes Jahr ist jetzt rum, wo er da ist. Seine erste Transferperiode ist in 20 Stunden rum, wenn sozusagen auch das Fenster wirklich geschlossen ist. Wie macht er sich? Ärgert ihn das? Also spürt man das vielleicht auch? Du sprichst viel häufiger mit ihm als ich. Spürt man ihm vielleicht auch, dass diese Provokationen, nenne ich sie jetzt mal, aus der Liga ihn treffen?
Nee, also ich empfinde Max Eberl bei seinen öffentlichen Auftritten größtenteils gut gelaunt. Er hat auch immer Verständnis für unsere Fragen, die natürlich auch nerven und wo er sich manchmal wahrscheinlich auch denkt, meine Güte, jetzt kommt das schon wieder. Aber er palliert das alles ganz gut weg, weil er, glaube ich, auch so tickt, weil er sich dessen bewusst ist, dass man eben an exponierter Stelle dann sich auch entsprechend äußern muss und der lässt es nicht an sich ran. Aber ich denke, dass das dem schon bewusst ist, dass es auch Neider gibt in der Liga. Also ich glaube, Sportvorstand beim FC Bayern München wären viele gerne und sind es eben nicht. Das muss das Boot abkönnen, wie es im berühmten Film Das Boot heißt. Das wird Max Eberl überleben und er hat ja auch mit Christoph Freund einen Partner an seiner Seite, der auch einiges an Transferlast mit sich rumträgt. Mhm. Also Max Eberl ist da nicht alleine. Aber so grundsätzlich lässt sich schon feststellen, dass Max Eberl, glaube ich, nicht ganz so stressfreie Zeiten hat wie in Gladbach. Klar, also in Leipzig und in Gladbach ist es auch stressig, aber Bayern München ist halt nochmal,
ja, ja.
Da ist die Sauna ein paar Grad heißer.
Da wird es irgendwann ein bisschen mehr Dampf.
Da wird.
Du siehst dich plötzlich gar nicht mehr in der Sauna. Gegenseitig.
Dampf fand ich jetzt lustig, weil Max Eberl ja gerne raucht.
Genau. Okay, war gar nicht drauf bezogen, aber siehst du, schon haben wir auch das noch untergebracht hier. Wenn du jetzt, vorhin hast du dich ja schon versucht, die Lage zu versetzen, wenn du Max Eberl wärst. Jetzt gibt es noch eine Personalie, wo du dich nochmal ganz kurz deine Rolle wechseln kannst, sozusagen der Max Eberl, den Max Eberl in dir hervorholst. Kingsley Coman. Wir reden jetzt über einen Abgang. Auch das in dieser Woche, also es, auch da hast du seit 4 Monaten eigentlich mir die ganze Zeit gepredigt, Bernes wird was auf den Flügeln passieren. Mit dem Satz, mit dem wache ich manchmal auf, mit dem schlafe ich ein.
Jetzt du schreist ihn, du wachst schweißgebadet auf und rufst ihn.
Ich schreibe ihn an meine Wände, es ist alles überall, also es ist unglaublich. Jetzt ist auf den Flügeln, bis auf Brian Zaragoza sozusagen, der ausgeliehen wurde, und Michael Olise, der gekommen ist, abgangsmäßig sonst nichts mehr passiert. Jetzt kam es die Gerüchte auf, okay, er wird den FC Bayern noch verlassen. Die Frage ist nur, wohin? So.
Ja, also die Bayern waren da relativ offensiv unterwegs und haben gesagt, der Kingsley Coman steht zum Verkauf. Meinen Informationen nach ist es so, dass Al-Hilal gesagt hat, wir wollen den holen. Und Bayern haben gesagt, ja, Summe X. Und Al-Hilal hat natürlich aufgrund der finanziellen Situation in Saudi-Arabien gesagt, ja, machen wir. Und dann musste halt Kingsley Coman entscheiden. Und Stand jetzt, zur Stunde, zur Aufnahme dieses Podcasts, ist es so, dass Kingsley Coman schon noch darauf wartet, dass sich vielleicht was in Europa tut. Weil in dem Alter sich Richtung Saudi-Arabien verabschieden ist.
Er ist 28.
Das ist arg, arg früh.
Ja.
Also in dem Alter wechselst du eigentlich nicht in die Wüste. Wenn er will, soll er machen. Aber eigentlich stünde ihm das nichts gut zu Gesicht, fände ich schade. Und dann gab es ja Gerüchte, aus Frankreich, er hätte Al-Hilal schon zugesagt, da hat der Berater dann gesagt, nein, nein, da gibt es keine Zusage, also alles großes, großes Theater, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Kingsley Coman den Verein noch verlassen wird, wenn nicht noch was Verrücktes passiert.
Also wenn dann jetzt sozusagen noch in Europa in diesen letzten Stunden dieses Transferfensters, von Arsenal habe ich heute Morgen was gelesen als Beispiel, dass man sagt, okay, da würde sich diese Tür, die du eben gesagt hast, nochmal aufmachen zu einem wirklichen Top-Club auf Top-Niveau. Oder ansonsten in Saudi-Arabien ist das Transferfenster etwas länger offen. Also die haben nicht den Druck, jetzt bis 20 Uhr da das finale Angebot abgeben zu müssen. Da wäre sonst noch die Möglichkeit zu sagen, ja okay, bis zu dem Zeitpunkt hat sich in England und Frankreich nichts getan. Dann halt eben in die Wüste.
Genau. Und an der Personalie Kingsley Coman entzündet sich natürlich auch so eine Diskussion, auch unter Fans und unter Beratern, dass beim FC Bayern schon die Zügel jetzt ein bisschen angezogen werden im Umgang mit den Spielern. Also das haben wir ja jetzt bei Leon Goretzka schon rauf und runter diskutiert. Darf man mit einem altgedienten und erfolgreichen Spieler so umgehen? Das haben wir gehört bei Matthijs de Ligt aus der Beraterecke, dass sie sich geärgert haben, dass der Matthijs de Ligt so öffentlich auf den Marktplatz angeboten worden wäre. Und das Gleiche hören wir eben jetzt auch von Kingsley Coman, berichtet die L'Equipe, dass King da nicht begeistert davon war, wie man ihn da Fall geboten hat. Also man merkt schon, die Zügel werden da angezogen und es werden jetzt eben im übertragenen Sinne Grausamkeiten den Leuten zugemutet.
Ist es berechtigterweise, nochmal, es gehört zum Geschäft dazu, dass ein Spieler einen Verein verlässt und auch mal der Verein vielleicht sagt, hey, wir sind nicht mehr zufrieden mit deinen Leistungen oder wir können uns dein Gehalt nicht mehr erlauben und all das. Das ist ja ganz normal. Wie gesagt, bei den Bayern, wir reden jetzt natürlich über Spieler, Kingsley Coman seit 9 Jahren da, 8-mal deutscher Meister, das sind jetzt eigentlich die letzten Tage runtergebetet worden, diese Zahlen, viel verletzt. Sehr gutes Gehalt. So. Ja. Trotzdem ein verdienter Spieler des FC Bayern, der besonders in dieser Phase, dieser Ära nach Ribéry, Robben, zusammen mit einem Serge Gnabry als Beispiel es geschafft hat, dass halt eben sehr schnell irgendwann Leute zwar sich noch YouTube-Videos von Ribéry und Robben angeschaut haben, weil die beiden einfach unglaublich gut waren, aber jetzt nicht mehr tagtäglich rumgeheult haben und gesagt haben, um Gottes Willen, warum können die nicht noch da sein? Wir haben keine Qualität mehr auf den Flügeln. Und das ist ja schon unter anderem ein Kingsley Coman zuzuschreiben, dass er eben genau das geschafft hat über die Jahre, Finalheld von Lissabon und so weiter und so fort. Müssen solche Spieler eine, wenn es darum geht, dass sie irgendwann den Verein verlassen, eine besondere Behandlung bekommen? Oder wie gesagt, ist es heutzutage halt so, wenn du jemanden loswerden musst und der aber sagt, ich habe hier noch Vertrag, ich will nicht, dass du halt einfach zu diesen Mitteln auch mal greifen musst, in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, Leon Goretzka ist weiter hinten dran, ein Coman bieten wir an und so weiter.
Du musst es ganz genau abwägen. Und weil du gerade Arjen Robben und Franck Ribéry angesprochen hast, da hat man abgewägt und die hat man nicht einfach abgesägt, sondern denen hat man so Einjahresverträge gegeben, die leistungsorientiert waren und so weiter, weil man keinen großen Knall riskieren wollte. Aber die Zeit, dass man alles so ein bisschen ja, im Fluss hält und da die eleganten Lösungen findet, die Zeit ist offenkundig vorbei, eben weil die vergangene Saison einfach schlecht war.
Ja.
Und ich glaube, da geht es einfach auch darum, Zeichen zu setzen und zu sagen, Freunde, wer bei Bayern München keine Titel holt und viel verdient, der muss dann vielleicht auch mal gehen. Und Kingsley Coman, bei allem Respekt, ist nicht so eine Bayern-Legende, auch wenn er der Finalheld von Lissabon ist 2020, er ist keine so große Legende wie Arjen Robben oder Franck Ribéry.
Da gebe ich dir recht, auf die Ebene würde ich ihn auch nicht setzen, aber das bei 9 Saisons und der Art von Titel plus halt eben ein finales Tor in einem Champions-League-Finale ist ja für mich schon eine Bayern-Legende.
Ja, Ikone. Ikone. Machen wir mal eine Nummer drunter. Ikone, keine Legende. Vielleicht flippen die Leute jetzt vor dem Podcast aus und sagen, ja, ist der wahnsinnig. King ist King. Aber irgendwie so vom Gefühl her glaube ich nicht, dass Kingsley Coman in die ganz obere Regal gestellt werden wird irgendwann.
Natürlich, er ist kein Franz Beckenbauer, kein Gerd Müller und aus der aktuellen Generation ein Thomas Müller und sowas. Genau. Da sehe ich ihn auch nicht. Deswegen vielleicht ist Ikone der richtige Begriff. Ihr könnt ja auch gerne da draußen uns unter diesem Podcast schreiben, wie ihr das seht, was Kingsley Coman sozusagen für euch als Fans auch da draußen ist, was er da bietet. Wie gesagt, du hast zum einen angesprochen mit der letzten Saison, mit den Verletzungen sind hier thematisiert. Dagegenüber stehen halt die Erfolge, die er mitgefeiert hat. Also
Ich bin kein Mensch, der gegen Sonderbehandlungen ist. Also besondere Spieler müssen besonders behandelt werden und die sägt man nicht einfach so ab. Aber es ist ja jetzt auch kein wirkliches Absägen, es ist ja kein Demütigen von Kingsley Coman, sondern man sagt einfach, okay, unsere Reise ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo es vorbei ist und wir bauen dir ein goldenes Brücklein. Verlass doch bitte den Verein, wir behalten dich in bester Erinnerung und du kriegst auch noch einen großen Blumenstrauß und den Platz vor der Südkurve etc. und du bist jederzeit willkommen. Das läuft schon respektlos ab, aber
respektvoll.
Was habe ich gesagt?
Respektlos.
Na, respektvoll. Das läuft schon voller Respekt ab, aber der Pate, der Film aus den 70ern, du kennst ihn, da gibt es den Satz, es ist nichts Persönliches, es geht nur ums Geschäft.
Ja.
Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade bei Kingsley Coman.
Stand jetzt trägt er noch das Trikot des FC Bayern. Wie gesagt, wo wir jetzt den Podcast hier aufnehmen, es sieht aber danach aus, dass jetzt noch Bewegung da reinkommen wird. Und selbst wenn, vielleicht nicht noch an dem Freitag, dann im Laufe der Zeit, wie gesagt, Saudi-Arabien hat ein paar Tage länger das Fenster offen. Wir werden es uns anschauen und dann, wenn wir das nächste Mal hier aufzeichnen, nochmal vielleicht das abschließende Wort dazu fällen, wenn auch wirklich dann Klarheit herrscht. Denn Klarheit bringt ja bekanntlich was, Kumbi?
Klarheit bringt... Oh, das ist von Thomas Tuchel.
Ja, ich wollte ganz ehrlich, das Klarheit, hast du hier heute.
Klarheit bringt Freiheit.
Klarheit bringt Freiheit.
Klarheit.
Und Freiheit ist immer gut. So ist das Zitat von Thomas Tuchel. Jetzt haben wir heute so viele Zitate.
Herzlichen Glückwunsch an Thomas Tuchel zum Geburtstag.
Richtig.
Hatte der heute Geburtstag oder hatte der gestern?
Das musst du noch mal eben ganz schnell nachschauen,
während ich
jetzt hier schon mal so eine leichte Überleitung uns versuche. Denn wir haben noch ein letztes Thema für heute. Jetzt haben wir
29. August, jetzt haben wir es verraten.
Ja, wir nehmen am Donnerstagabend hier auf, meine Güte, toll.
Donnerstagabend direkt nach der Champions-League-Auslosung nehmen wir hier auf. Jetzt wissen es alle, müssen wir nicht mehr verschweigen. Heute ist der 51. Geburtstag von Thomas Tuchel. Herzlichen Glückwunsch. Und das meine ich gar nicht ironisch.
Ja.
Das meine ich gar nicht ironisch, sondern wirklich alles, alles Gute. Ich hoffe, dass er bald wieder auf der großen Fußballbühne auftaucht.
Richtig, auch von mir dafür alles Gute sozusagen.
Wo unser Podcast uns teilweise hinführt.
Ich wollte sagen, Thomas Tuchel, alles Gute, das soll jetzt hier stehen, da machen wir einen Strich drunter. Ich wollte nur sagen, da kann man mal sehen, da sagt einem der Chef die ganze Zeit, wehe, du erwähnst, dass wir heute am Donnerstagabend aufnehmen. 45 Minuten lang erzähle ich hier irgendwas von 10, 15 Stunden und dann mach das selbst. Das ist auch okay. Wenn, dann darfst du es, aber
Klarheit bringt Freiheit. Klarheit bringt Freiheit. Jetzt haben wir für Klarheit gesorgt, dass wir Donnerstagabend hier aufnehmen und haben jetzt die Freiheit, locker darüber zu reden.
Ja, super, sehr gut.
Dann freut's mich. Und ich glaube, jeder, der sich mit Podcasts auskennt, der wird Verständnis dafür haben, dass, ist ja nicht live.
Ist nicht live, das ist leider nicht.
Kann manchmal passieren, dass sich Dinge in einem Podcast dann überholt haben und das ist dann,
Aber statt jetzt...
Stand jetzt, also es tut uns leid.
Wir geben alles.
Aber wir geben alles.
Dann lass uns zum letzten Thema für heute kommen, denn die Bundesliga, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Die läuft ja auch schon. Man könnte es fast vergessen, bei all der Champions League, bei all den Transfers, bei all dem Hektik und hin und her.
Nationalmannschaftskader.
Nationalmannschaftskader, der noch berufen wird, wo nur drei Bayern dabei sind. Leroy Sané, da wollen wir jetzt aber gar nicht lange drüber reden, aus komplett verständlichen Gründen, nach seiner Belastung, beziehungsweise nach seiner OP noch nicht dabei, auch wenn er wieder im Bayern-Training ist. Aber Jamal Musiala ist dabei, Kimmich und Alexander Pavlovic gibt sein Comeback, könnte man fast schon sagen. Ja, nachdem er die leider Mandeln, die EM verpasst hat.
Die Mandeln sind raus, jetzt geht's los. Jetzt aber geht's es ist schon eigentlich bitter, wenn du einen DFB-Kader siehst und es sind nur drei Spieler vom FC Bayern München dabei.
Wie gesagt, aus Gründen, du siehst, Nummer zwei haben, das haben wir letzte Woche besprochen, ihre Karriere beendet in der Nationalmannschaft mit Neuer und Müller. Ein Sané wäre dabei, ist aber allerdings jetzt außer Belastung. Und ein Serge Gnabry und ein Leon Goretzka sind aktuell aus Leistungsgründen halt noch nicht dabei. Auch wenn Gnabry sich auf dem aufsteigenden Ast befindet. Da ist nämlich die Überleitung, ne, nicht nur aufgrund seines 3-2s jetzt in Wolfsburg, da wollen wir nochmal mit zwei Sätzen kurz drauf reagieren. Nicht nur deswegen in der sozusagen in aufsteigender Form, sondern das haben wir ja hier auch schon betont, in der ganzen Vorbereitung sich fitter präsentiert.
Hat auch deutlich früher begonnen mit der Vorbereitung, als noch an der Säbener Straße alles. Da waren die Stühle noch hochgestellt.
Ich wollte gerade sagen.
Dann geisterte schon Serge Gnabry durch die Kabine und hat sich fit gemacht.
So sieht's aus. Ich kann berichten, zumindest Mittwoch war öffentliches Training, da durfte ich da sein. Und neben Spielform und 11 gegen 11 gab es auch Steigerungsläufe, die, glaube ich, auch gut angekommen sind in der Mannschaft, aber wo dann immer drei Leute nebeneinander einen Steigerungslauf von ein paar Metern gemacht haben. Und es gab eine Gruppe, interessanterweise von eben Serge Gnabry, Konrad Leimer war, glaube ich, noch dabei und halt Kingsley Coman. Und Gnabry hat Leimer 1-2 Meter, aber Coman über diese Steigerungsläufe mehrere Meter immer abgenommen. Also muss man echt sagen, und es war nicht so, dass Kingsley Coman da irgendwie lang gejoggt wäre, sondern der hat auch schon Tempo gemacht, so ist nicht. Und Serge Gnabry wirklich sehr fit gewirkt.
Siehst du?
Aus der ersten Reihe habe ich das fast auf Schweißtropfen abgekriegt.
Ja, also Serge Gnabry hat es, glaube ich, genau richtig gemacht. Der hat früh angefangen zu trainieren, hat ein selbstbewusstes Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich verstehe gar nicht, dass hier über meine Kollegen und mich so schlecht geredet wird. Und hat Leistung sprechen lassen. Und keiner spricht mehr davon, dass der den Club verlassen soll, sondern Kingsley Coman.
Ja. Jetzt lass uns doch ganz kurz, also Bayern in Wolfsburg, er macht das 3-2. Wir haben jetzt über das Innenverteidiger-Duo hier schon viel gesprochen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr, noch mal so viel sagen zum Auftritt dazu.
Im Nachgang haben wir jetzt nicht viel drüber gesprochen, aber wir haben im Vorhinein schon drüber gesprochen,
also,
dass Dayot Upamecano und Min-Jae Kim sehr gute Innenverteidiger sind, aber die haben halt auch mal sehr schlechte Tage.
Ja, und es fehlt diese Person, die, also ich habe mir das Spiel angeschaut, die Bayern, solide erste Halbzeit, fürs 1-0, durch einen schönen Treffer, den Boy gut vorbereitet über die rechte Seite und dann Musiala verwertet. Hast alles im Griff, ohne jetzt komplett zu glänzen, aber hast alles im Griff. Dann kommst du natürlich mit dem maximal Unglücklichen aus der Pause, da nach 20, 25 Sekunden da direkt den Elfmeter zu bekommen. Was dir mal passieren kann in so einem Spiel, was natürlich nicht passieren sollte, was aber dann den Effekt hat, dass dieses Team wirklich nicht nur aus dem Rhythmus gekommen ist, sondern unfassbar verunsichert war. Also die Chancen danach, Meier gegen den Pfosten, all das, wie gesagt, das 2-1, was dann kommt, die Abspielfehler von eben Upamecano und Kim, der beim 2-1 in dem Fall da pennt.
Das roch dann schon sehr nach Heidenheim und Bochum.
Ja, genau. Also du bist vom Fernsehen und denkst dir, du hast jetzt, wir beide haben die Woche davor über den Stand der Vorbereitung, über die ganzen Spiele, die sie jetzt auch gewonnen haben, die wir auch sehen durften, gesprochen und gesagt, oh, also klar, da war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber da war es wirkte stabiler. Waren jetzt auch nicht alles Top-Mannschaften, gegen die du gespielt hast, aber die wirkten stabiler an sich. Und es ist alles in 10 Minuten weggeblasen. Und die ganze Mann, du denkst dir, ja, wie du sagst, wir sind wieder im April. Und an der Seitenlinie fuchtelt Thomas Tuchel rum und regt sich auf und Leon Goretzka steht im Regen und du denkst dir, alles klar, du bist wieder in Bochum, du bist wieder in Heidenheim und Konsorten. Diesmal allerdings gab es zwar diese Phase und diese Gedanken und viele Fans, glaube ich, da draußen auch am Fernseher, die geflucht haben, aber die Moral und die Mentalität und am Ende auch individuelle Klasse kann man ihnen nicht mehr absprechen. Zumindest nicht in dem Spiel.
Das ist richtig. Also das glaube ich war auch das, woran die Bayern sich festhalten, auch nach all dem, was man danach an Stimmen gehört hat. Daran halten sie sich fest, dass sie Mentalität gezeigt haben, dass sie eine Reaktion gezeigt haben und dass sie ihre individuelle Stärke dann aufs Feld gebracht haben und das Spiel eben dann doch wieder in den Griff bekommen haben. Und das ist das, was man draus ziehen muss. Individuelle Fehler wie den von Kim, die kann man nicht wegzaubern, die werden wenn in 1000 Jahren noch Fußball gespielt wird, dann werden da auch noch solche Fehler passieren. Aber man kann, glaube ich, mit einer intensiven Arbeit und mit einer besseren Absprache schon dahin kommen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fehler sehr, sehr gering wird. Und Vincent Kompany ist ein ehemaliger Innenverteidiger und der wird das dem Kim und dem Upa schon irgendwie einbimsen, weil wenn nicht, hat er ein Problem.
Lass uns doch mal ganz kurz genau den genannten Vincent Kompany hören. Der hat sich nach dem Spiel auf der PK nämlich so zu dieser Phase in der zweiten Halbzeit geäußert. Hören wir kurz rein.
Ich glaube, in die erste Halbzeit hat alles so ein bisschen gepasst für uns und das war eine gute erste Halbzeit. Und dann in zweiter Halbzeit, und das hatte ich eigentlich auch schon erwartet irgendwann im Spiel, aber ganz schnell nach 20 Sekunden die Gegentor und sofort auch Momentum verloren. Und ja, dann war die zweite Halbzeit einfach nicht wie es sein muss. Aber letztendlich kann ich mich auf jeden Fall noch etwas holen aus dieser zweiten Halbzeit. Das ist, dass die Mentalität noch da war. Also was die gemacht haben in der Vorbereitung, die haben einfach weiter gespielt und die haben versucht, wieder das Tor zu machen. Aber klar, die zweite Halbzeit war ganz schwierig für uns.
Jetzt sagt er einen Satz dort, Kumbi. Man muss natürlich immer fairerweise aufpassen. Ne? Vincent Kompany ist nicht sozusagen kein Muttersprachler im Deutschen, auch wenn er wirklich gut Deutsch spricht.
Sehr gut.
Ja, wirklich sehr gut Deutsch spricht und auch viel weniger jetzt mittlerweile vom Deutschen ins Englische wechselt, wo er sich am Anfang der Vorbereitung noch so ein bisschen mit manchmal beholfen hat, was total in Ordnung ist. Und deswegen darf man nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber ich will deswegen dich fragen, wie du diesen Satz einschätzt, dass er das sagt, okay, ich habe in der zweiten Halbzeit etwas erwartet, eine Schwächephase erwartet, ne? Und er sagt kurz danach dann, und aber dass nach 20 Sekunden eigentlich das Gegentor kommt, so nach dem Motto, das habe ich jetzt nicht. Aber er sagt, ich habe da eine Schwächephase erwartet. Hast du das auch so wahrgenommen, dass so diese Deutung des Satzes war?
Ich habe das auch so interpretiert und halte ich für einen Trainer da auch völlig normal, weil er natürlich seine Mannschaft kennt und er weiß ganz genau, du kannst nicht 90 Minuten durchpowern. Das geht nicht. Und du nimmst dir natürlich auch mal Ruhepausen, so kollektiv als Mannschaft, oder auch mal ein bisschen ruhiger machst. Dann lässt du vielleicht den Gegner kommen. Wenn der Gegner gut ist, dann kann er dich entsprechend fordern. Wenn er nicht gut ist, dann hast du da wunderschöne 10 Minuten über die Zeit gebracht und so weiter. Aber er hat offenkundig mit einer schwachen Phase der Bayern gerechnet, dass die aber dann so in die Binsen geht und du plötzlich dem Rückstand hinterherläufst. Damit hat er wohl nicht gerechnet.
Wie gesagt, er sagt, ganz, ganz schwierige Phase für uns, ganz, ganz schwierige Halbzeit. Er lobt aber die Mentalität auch genauso, wie wir es jetzt eben gesagt haben, dass das ja so ein bisschen, glaube ich, seine größte Erkenntnis ist und vielleicht auch seine Errungenschaft schon so ein bisschen in diesen der ersten zwei Monaten, die er mit dem Team ist, dass er sagt, hey, diese Mentalität, Vollgas. Und wie gesagt, jetzt am Mittwoch neuestes Beispiel, 2500 Fans waren da. Ich glaube, die können das alle da draußen bestätigen, falls uns davon einige hören sollten. Dieser Mann gibt Vollgas auf dem Platz und das nicht zu wenig.
Ja, der hat Lust und das merkt man auch an der Seitenlinie. Und das hast du auch in Ulm gemerkt beim Pokalspiel. Also der Mann hat eine Idee, er muss sich halt nur noch den Leuten richtig einimpfen. Aber gegen individuelle Fehler bist du eben nicht gefeit. Die können dir eine ganze Saison kaputt machen. Ja. Aber du kannst als Trainer dafür sorgen, dass die Leute so sattelfest sind, dass die Wahrscheinlichkeit für Fehler sehr niedrig ist.
Oder aber du wechselst einfach individuelle Klasse selbst ein, in Form eines Thomas Müller, versteckst irgendwo ganz tief in der Buchse einen Zettel, den er da noch rauskramt.
Und 30 Sekunden später
klingelt's. Und der stellt nochmal ein, zwei Mal um. Und was mir viel zu kurz gekommen ist in all diesen Wiederholungen dieses 3:2, natürlich, das ist ein toller Abschluss von Gnabry, natürlich ist es von Kane vorher auch in einem Zweikampf gut durchgesetzt. Aber Thomas Müller bekommt in der Höhe der Mittellinie einen Ball von Pavlovic, der zwar richtig in dem Raum ist, aber auf halb hoch, also eigentlich über Schienbein, sondern du kommst so an, kriegt direkt einen Druck von hinten, wird eigentlich mit umgerissen und schafft es trotzdem, diesen Ball an diesem Spieler nicht nur vorbeizubekommen, sondern den Kane mustergültig sozusagen noch zuzupassen. Wenn der sich da fallen lässt oder er verliert dort den Ball, sprechen wir alle vielleicht hier heutzutage, oh, der Fehlstart der Bayern und all das. Aber diese Willensleistung dort, für mich prägnant oder sehr prägend für diesen Sieg in Wolfsburg.
Ja, Christoph Freund hat genau die Szene gelobt, weil er gesagt hat, da sieht man, der lässt sich da nicht fallen, sondern es geht immer weiter und man kann Thomas Müller, ich habe unter der Woche einen Text darüber geschrieben, man kann ihn gar nicht hoch genug einschätzen und Das betrifft alle Lebens- und Spiellagen. Und das Interessante ist, er hat gesagt, ja, er würde schon wieder gerne früher für einen Ruck sorgen. Also diese Nummer Teilzeitkraft, ich werde eingewechselt, damit hat er sich nicht abgefunden. Er hat selber gesagt, im Fußball gibt es es nicht, dass man sich mit Rollen abfindet, sondern wir haben alle die Aufgabe, uns immer wieder neu zu präsentieren, das Beste zu liefern und dann stellt der Trainer auf. Und Thomas Müller macht mir den Eindruck, als würde er tatsächlich was öffentlich auch diskutiert wird, was man sagt, ja, der soll halt nach der 60. kommen oder in der Halbzeit oder so. Der ist ja immer für ein Tor gut, der kann ja für Chaos sorgen, aber in der Startelf wird er nicht mehr auftauchen. Thomas Müller sieht das ganz anders.
Wie er das jetzt sieht, schöne Überleitung, wir wollen jetzt ja natürlich nicht nur zurückblicken, sondern die Bundesliga geht ja weiter, bevor es dann mit der Nationalmannschaft losgeht. Am Wochenende gegen Freiburg ist das erste Heimspiel am Sonntag. Die Bayern zum zweiten Mal am Sonntag, wie er da selber die Chancen der Bayern sieht, dass es ein Sieg werden könnte und was er sich vielleicht auch als Ziel vornimmt. Das hat er nicht nur uns erzählt, das hat er allgemein erzählt und das hören wir jetzt so rum.
Frage, was muss besser werden? An sich würde ich auch ein 3-2 wieder nehmen, weil ein Sieg ist ein Sieg und am Ende spielen wir auch fürs Ergebnis und trotzdem wollen wir natürlich zu Null spielen. Wir wollen einfach dem Gegner keine Möglichkeit geben, ein Tor zu schießen und das wäre so eine Vorgabe, die ich vielleicht für uns, für das Freiburg-Spiel da in den Ring werfen würde. Aber ansonsten, und wir wollen unseren Stiefel spielen, wir wollen aggressiv sein sowieso. Aber ja, ich bin zuversichtlich.
Und da sagt der Kumbi, er würde zwar auch wieder ein 3-2 nehmen, aber so ein zu Null-Spiel, mal so ein Statement vielleicht wieder zu Hause an einem schönen Sonntag. Die Sonne scheint, die Allianz Arena ist voll, erstes Heimspiel Freiburg, die super gut gestartet sind mit dem Sieg gegen den VfB, verdientermaßen im Pokal 4-5-0, glaube ich, in Osnabrück gewonnen haben, also einen guten Saisonstart haben unter einem neuen Trainer, die mit einem schönen 3-0 mal wieder nach Hause schicken und zu sagen, hey Leute, ihr habt euch jetzt vielleicht alle gedacht, Wolfsburg, wir sind anfällig, denn die Transferphase ist vielleicht so und so nur gelaufen, Pustekuchen.
Ja, und auch weil es ein Heimspiel ist. Da gleich mal die Stimmung so setzen. Also es wäre fatal, wenn 75.000, der Großteil davon Bayern-Fans, da unglücklich nach Hause fahren würden, weil diese Nervosität oder wenn die dann nervös im Publikum sitzen, das überträgt sich ja dann auf die Mannschaft. Du hast ja dann direkt das Feedback. Und wenn dann in der Halbzeit irgendwie gepfiffen wird, weil du 2-0 hinten liegst, gefährlich, gefährlich. Also eben, ich sehe es auch so, du musst eigentlich jetzt vor der Länderspielpause ein Statement setzen, weil wenn du jetzt nur unentschieden spielst oder wenn du gar verlierst, dann ist der Weg bis zum Ausmerzen dieser Scharte, bis zum nächsten Bundesligaspiel, ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und so viele Nationalmannschaftsthemen wird es nicht geben, dass die Situation des FC Bayern da irgendwie medial überdeckt wird, sondern dann gibt es Theater. Dann haben all die TV- und Fußballexperten und Ex-Profis sehr viel Zeit.
Sehr viel Luft auch.
Sehr viel Luft und sehr viel Zeit, weil so viel Fußball gespielt wird da nicht, dass man sich über den FC Bayern äußert. Deswegen, also alle werden über die Bayern reden dann, aber wir nicht, weil wir machen eine Länderspielpause.
So sieht's aus. Es soll ja auch langsam. Du willst aber nicht um die Frage drum herum kommen. Wir machen gleich eine Länderspielpause. Meine berühmt-berüchtigte Frage, dein Tipp gegen den SC Freiburg, du kommst nicht drum herum.
Ich hatte ja so bravourös recht mit meinem Tipp 1-0 für Bayern.
Eine Tordifferenz warst du richtig.
Tordifferenz war ich richtig. Ich tippe, dass die Bayern 2-0 gewinnen.
Okay, du sagst 2-0. Ich glaube 2-1. Ich glaube, dass sie nicht zu 0 spielen werden. Also du sagst, Thomas Müllers Ziel wird wahr. Ich glaube, ich halte dagegen. Ich glaube zwar auch an einen Sieg, aber ich sage, hinten klingelt es einmal.
Wer macht den Fehler, Kim oder Opa?
Darauf werde ich jetzt nicht antworten, denn ich glaube, dass Eric Dier in der Startformation stehen wird.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, der hat halt diese Aura.
Ja.
Wir müssen es immer wieder sagen, wie der hier ankam als erstmal geliehener Spieler für 3,50
Mark. Der letzte Notgroschen.
Der letzte, also jeder dachte, was wollen sie denn mit dem Eric Dier? Und dann hat er echt richtig gute Spieler gemacht mit Matthijs de Ligt. Also diesem Innenverteidiger-Pärchen weine ich ein bisschen hinterher.
Und Mittwoch auch gut trainiert, kann ich sagen, während Upamecano gar nicht dabei war, aus Belastungssteuerungsgründen und Kim auf dem Parallelplatz trainiert hat sozusagen. Auch da aufgrund einer leichten Blessur.
Ja, wird spannend. Also Vincent Kompany steht natürlich auch so ein bisschen, also er kann jetzt nicht Kim sofort wieder rausnehmen.
Nein.
Also, also du kannst ja für einen kleinen Fehler kannst den Mann nicht gleich wieder bestrafen und Eric Dier da reinsetzen, aber wird spannend.
So,
aber ich sag 2-0, ich glaube daran, dass die Bayern zu 0 spielen.
Gut.
Manuel Neuer, der ist ja jetzt auch befreit und der freut sich wahrscheinlich Sonntag schon auf die
anderthalb Wochen Urlaub
Eineinhalb Wochen Urlaub.
Schön am Tegernsee, soll auch schlimmere Orte geben.
Kann sich um das Gasthaus kümmern, in das er investiert hat am Tegernsee.
Also ein kleines Kind, also dementsprechend. Da gibt es, glaube ich, Freizeit hat er jetzt nicht so viel, da gibt es schon ein paar Aufgaben zu tun. Kannst du ja selber bestätigen mit einem kleinen Kind, aber hat man manchmal was zu tun. So, jetzt kommen wir hier ins Plaudern. Wir sind hier schon wieder viel zu lang. Lass uns das Ganze abbrechen. Du hast es eben schon richtig angedeutet. Uns hört ihr wieder, wenn ihr uns überhaupt hören wollt, in 2 Wochen. Hat den Grund, so ehrlich kann ich es ja diesmal verraten, diesmal bin ich im Urlaub, diesmal bin ich mal ein paar Tage weg. Sportjournalisten arbeiten nie. Meine Mutter würde sagen, ich habe sowieso noch nie gearbeitet in meinem Leben so richtig. Dementsprechend ist es eigentlich nur eine verlängerte Pause. Aber ein paar Tage bin ich nicht da, aber dann 2 Wochen gibt es uns wieder.
Journalismus ist ein lausiger Job, aber immer noch besser als arbeiten.
Hast du den hier auch noch untergebracht? Sehr gut. Gut, dann lass uns Deckel drauf machen, sonst werden wir hier noch zu albern. An euch alle sozusagen eine
schöne. Heute war es eine wilde Folge,
muss ich sagen. Ja, merke ich. Viel von A nach B. Aber es ist auch einfach, wir sind am Ende der Transferphase. Wir sind doch einfach fertig.
Nein, also ich bin gespannt echt auf euer Feedback da draußen. Gerne per Instagram direkt. Da bekomme ich immer die freundlichsten Nachrichten. Oder bei Spotify die Kommentarfunktion oder sonst irgendwo. Ihr könnt auch uns auch E-Mails schreiben. Also meine E-Mail-Adresse findet man bei X. Kann sie auch diktieren. stefan.buchberger@sport1.de. Die 1 als Ziffer. Also wir freuen uns über jedes Feedback, auch wenn es manchmal nicht so schön ist. Gehört dazu. Teilt uns mit.
Ja.
Wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause. Bleibt uns gewogen und dann sind wir wieder in alter Frische dabei und dann geht's so richtig los mit Vereinsfußball. Da freue ich mich dann wirklich, wenn dann mal zack, 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 ein Spiel nach dem anderen.
Amen. Da machen wir einen Strich drunter. Fertig ist. Und dann irgendwann nach Rotterdam und nach Barcelona.
Ciao. Sehr gut.
Also, bleibt uns gewogen und bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.